ARD.
HR Info Kultur.
Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Bücher oder Filme ausleihen, kostenlos ins WLAN gehen, einer Lesung folgen oder einfach gemütlich bei einem Kaffee in der Ecke in einem Buch schmökern. Öffentliche Bibliotheken sind gefragter denn je. Sie haben einen guten Ruf als Ort der Begegnung. Menschen aus allen Generationen und Milieus treffen sich dort. Und sie sind gesellschaftlich notwendig, betont Volker Heller, Vorsitzender des Deutschen Bibliothekenverbandes.
Also Bibliotheken sind wichtige Orte für die Gesellschaft, nicht nur was Bildung und Wissensaufbau angeht, sondern auch gerade was den Zusammenhalt in der Gesellschaft angeht.
Etwa 350 Bibliotheken gibt es in Hessen. Einige davon werden fachkundig von Freiwilligen betreut und professionell organisiert. So wie Steffen Wallach von der Bücherei Egelsbach.
Ja, auf jeden Fall. Nur Bürgerengagement, zwar 100%. Es gibt tatsächlich keinen einzigen, der hier ist, der nicht ehrenamtlich arbeitet. Unser großes Glück ist, dass Egelsbach eine Gemeinde ist, in der solche Gemeinschaftsprojekte sehr gut funktionieren und auch irgendwie eine lange Tradition haben. Sobald irgendjemand was hat, stehen die anderen auch schon immer parat.
Wie eine solche von freiwilligen Helfern getragene Bibliothek arbeitet, dazu später mehr in dieser Sendung. HR Info Kultur. Willkommen. Jedes Jahr veröffentlicht der Deutsche Bibliothekenverband einen Bericht zur Lage der öffentlichen Bibliotheken. Für das Jahr 2023 zeigt der Bericht, dass sich die Besucher- und die Verleihzahlen deutlich erhöht haben im Vergleich zum Vorjahr. Alexander Budian ist der Leiter der Hessischen Fachstelle für öffentliche Bibliotheken. Ich habe ihn vor der Sendung sprechen können. Herr Budian, wann haben Sie das letzte Mal eine Bibliothek besucht?
Am Freitag jetzt. Ja.
Aus welchem Grund sind Sie da hingegangen? Wollten Sie ein Buch ausleihen oder wollten Sie einfach da verweilen?
Das war eine dienstliche Sache. Also ich bin ja beratend für die öffentlichen Bibliotheken in Hessen unterwegs und wir haben in Fulda die neue Leiterin dort quasi kennengelernt und dabei waren wir auch die öffentliche Bibliothek dort nochmal besichtigt.
Ich habe das sozusagen schon vorweggenommen. Wenn wir heute über öffentliche Bibliotheken sprechen, dann sprechen wir nicht einfach über, wie soll ich sagen, einfache Ausleihstationen, sondern vielmehr sind öffentliche Bibliotheken zu Orten mutiert mit Cafés, Lesungen und einem Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Haben alle öffentliche Bibliotheken in Hessen sozusagen diese Verwandlung mitgemacht?
Ja, das kann man so nicht sagen. Also ich meine, es hat sich natürlich in den letzten, ja, sagen wir mal 20 Jahren hat sich das geändert. Also in den 90ern haben wir noch eher die Standardbibliotheken gehabt, wo es ums Ausleihen von Büchern ging. Und dann so sukzessive ab 2000 etwa ist dann, ja, so eher eigentlich massiv erst ab 2010 ist dieser Wandel dann zu dem sogenannten dritten Ort oder Aufenthaltsqualität hat er stattgefunden.
Um was geht es dabei? Also geht es darum, die Bibliothek als Ort der Begegnung darzustellen und sich zu präsentieren?
Auch, aber auch darum, Räume zu schaffen in der Öffentlichkeit, die konsumfrei sind, wo ich halt hingehen kann, um mich zu informieren. Also es ist mehr als nur das Treffen. Das ist zum Teil halt auch ein bisschen, ja, was gegenläufig passiert. Also Treffen ist halt auch mit Unterhaltung und Lärm verbunden. Und der andere Aspekt, dass ich Ruhe und Lernen brauche, das geht nicht immer zusammen. Und deswegen braucht man eigentlich auch größere Räume.
Das heißt, welche Veranstaltungen werden denn angeboten in diesen Räumen der Bibliotheken?
Ja, sehr unterschiedliche Sachen. Also es ist klassisch die Lesungen, die immer noch stattfinden oder schon immer stattgefunden haben, vielleicht besser so gesagt. Dann für Kinder natürlich Bastelnachmittage, Vorlesestunden und Ähnliches. Aber was neu dazu gekommen ist, sind diese sogenannten Makerspace, oder wenn man es auf Deutsch sagen möchte, Dinge zum Ausprobieren. Das heißt, es gibt Bibliotheken, in denen Sie neue Techniken einfach ausprobieren können, wenn Sie das daheim nicht haben oder sich das nicht leisten können. Also Hanau hat da im letzten Jahr eine große Eröffnung gemacht, wo Sie dann einen 3D-Druck zum Beispiel ausprobieren können, aber auch mit Plottern und ähnlichen Geräten dann experimentieren können.
Also Plotter sind für die, die das nicht kennen, ich kenne das jetzt auch nur vom Namen her, das ist so ähnlich wie ein Drucker, aber der größere Drucker
genau,
macht.
Genau.
Was glauben Sie, macht den Zauber von Bibliotheken aus, die diesen Wandel von einer einfachen Ausleihbücherei hin zu einem Ort der Begegnung geschafft haben?
Ja, wie gesagt, der Raum ist schon das Entscheidende, weil ich muss ja verschiedene Interessen dann abbilden können. Und dafür müssen die Räume halt geeignet sein. Das heißt, ich brauche Räume für die stille Arbeit. Also die klassischen Lesesäle sind dann nach wie vor beliebt. Mhm. Aber ich brauche halt auch die Möglichkeit für Gruppenarbeit. Das ist auch was, was nicht nur bei den Studenten, auch bei den Schülern immer wichtiger wird. Das heißt, da muss auch Unterhaltung stattfinden. Und ich brauche aber auch die Möglichkeit, dass die Kinder ja Lärm machen dürfen. Also das sind so die verschiedenen Interessen, die dann zusammenkommen und die müssen im Raum abgebildet werden können. Und es geht mit großen Flächen, oder? Man muss halt mit Schalldämmung arbeiten, künstliche Barrieren schaffen, um die Gruppen auch trennen zu können, die dann auch akustisch getrennt sind. Bei kleinen Räumen ist es halt schwieriger.
Vor der Pandemie waren die öffentlichen Bibliotheken hier in Hessen bereits von großen Einsparungsmaßnahmen betroffen, sodass vor allem auf dem Land viele ihre Öffnungszeiten reduziert haben oder ganz einfach schließen mussten. Ist diese Tendenz beibehalten oder hat sich das umgekehrt?
Ja, umgekehrt hat sich sicher nicht, aber es ist nicht so schlimm geworden, wie man es hätte befürchten können. Also wir haben schon durch die Pandemie einfach bei den älteren Leiterinnen im ehrenamtlichen Bereich, haben viele auch aufgegeben. Aber viele stimmt halt so auch nicht, weil das waren vielleicht maximal 10 Schließungen jetzt durch pandemiebedingt eben durch das Alter der Leiterinnen. Wir haben wenig Neugründungen, auch das ist so, aber es kommt schon immer noch mal vor, dass sich neue Bibliotheken gründen.
Wo denn? Und zum Beispiel?
Also in Haiger ist es jetzt nichts Neues. Die sind halt umgezogen in andere Räumlichkeiten. Ist aber von der Konzeption dann doch was Neues, weil es deutlich mehr Öffnungsstunden hat und die Räume natürlich auch mehr Möglichkeiten bieten, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Wir haben bei Schließungsbemühungen schon Neugründungen anschließend. Also in Warnstadt zum Beispiel, da war die Bücherei auch schon geschlossen und dann wurde dann durch Initiative der Bevölkerung, meistens sind es dann Ehrenamtliche, die sich in einem Verein organisieren, die dann sowas übernehmen, haben wir auch in Kietrich, in Egelsbach, da war es jetzt 10 Jahre, dass das passiert ist. Also es passiert eher so, also ganz neu, das muss ich mich jetzt korrigieren, ist es meistens nicht, sondern man baut auf Vorhandenem auf, dass entweder Dinge, die im, na sagen wir mal, Dornröschenschlaf waren, dass die dann wieder aufblühen oder die Dinge, die geschlossen werden sollen, dann quasi durch Initiative der Bevölkerung, durch einen Verein dann übernommen werden.
Es heißt im Bericht zur Lage der Bibliotheken für das Jahr 2023, dass die Bibliotheken in Deutschland insgesamt gut aus der Pandemie herausgekommen sind. Kann man das auch für die hessischen Bibliotheken sagen?
Ja, das kann man schon sagen. Also ich habe mir gerade anlässlich des Gesprächs mal die Zahlen für 2023, die liegen jetzt gerade aktuell vor, angeschaut. Wir sind noch nicht wieder auf dem Niveau von 2019, aber man ist auf einem guten Weg. Also es sind schon Steigerungen, wie festzustellen, vor allem gegenüber den Jahren 2020 und 2021. Also 2023 ist jetzt wieder das erste Jahr ohne Einschränkungen bei Corona. Ich kann noch nicht komplett alles auswerten, weil die Statistik noch läuft im Moment. Bei den Besucherzahlen, da sind wir noch, na, mal sagen wir so, 25% unter den Zahlen von 2019, wobei das natürlich immer Durchschnittszahlen sind. Also wenn ich mir jetzt Einzelbibliotheken anschaue, wie zum Beispiel in Hofheim, wo 2021 eine neue Bibliothek eröffnet worden ist, da sind die unglaublich gestiegen, die Zahlen. Im Vergleich zu 2019. Ähnlich in Hünfeld oder in Karben, auch da hatten wir neue Bibliotheken, oder in Nauheim bei Groß-Gerau. Also da, wo wir neue Einrichtungen haben, da geht es dann auch tatsächlich massiv aufwärts, trotz Pandemie. Bei den bestehenden an ist es so, dass man noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie angekommen ist.
Aber das spricht ja eigentlich dafür, für diese Bibliothek als neuen Begegnungsraum. Das heißt im Prinzip, ich sag mal in Anführungszeichen, das alte Konzept einer Bibliothek einfach nur als Ausleihort, das ist passé, das gibt es nicht mehr und die haben auch keine Zukunft.
Ja, dass sie keine Zukunft haben, das sehe ich auch so, jedenfalls nicht in dieser Form. Dass es die nicht mehr gibt, das kann man so auch nicht sagen. Also wir haben das schon noch, gerade im ländlichen Raum, Regierungsbezirk Kassel, Regierungsbezirk Gießen, aber auch im Süden des Regierungsbezirks Darmstadt. Da gibt es noch sehr viele Ehrenamtliche, die noch genau nach diesem System arbeiten. Das sind dann kleine Einrichtungen und entsprechend wenig Öffnungsstunden. Aber das ist eine Generationsfrage. Also das, was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn dann die Leiterinnen ein bestimmtes Alter erreichen, wo es dann einfach nicht mehr geht, dann entweder wird es dann übernommen oder es gibt eben neue Leute, so wie es passiert jetzt in Heuchelheim in der Nähe von Gießen, die werden in neue Räume und mit einem neuen Team dann anfangen, das sagen wir mal nicht wirklich hauptamtlich, aber zumindest auf einer Basis von 450-Euro-Kräften dann arbeiten wird und dann gibt es da was Neues. Aber oft wird es dann auch zu Schließungen führen, ja.
Aber angesichts von E-Readers und zig Millionen Büchern im Netz, da erscheinen Bibliotheken in diesem althergebrachten Sinne doch eigentlich obsolet und überflüssig.
Ja, das kann man so auch nicht sagen. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, wir haben schon einen Wechsel bei den Ausleihzahlen, dass sich das ins Digitale rein verschiebt. Aber das sind noch nicht die Mehrheit der Ausleihen. Die Mehrheit der Ausleihen passiert tatsächlich noch physisch. Und das Digitale hat zugenommen, auch der Pandemie geschuldet. Mhm. Aber ist immer noch das Hauptgeschäft, das Reale. Ausleihen von Büchern oder anderen Medien. Ja, wobei es tatsächlich die Stabilität bei den Büchern ist. Also bei den sonstigen Medien, sprich DVDs oder CD-ROMs, da haben wir schon massive Einbrüche einfach durch die Streaming-Angebote und ähnliche Konkurrenz, die es da gibt. Also das ist tatsächlich, das sind sterbende Medien, also die werden sich im Laufe der nächsten 5 bis 10 Jahre, werden die sich dann nicht mehr in den Bibliotheken wiederfinden.
Verstehe. Aber das führt mich zu der nächsten Frage, wie weit ist es denn mit der Digitalisierung bei den hessischen Bibliotheken beziehungsweise den Bibliotheken in Hessen bestellt?
Ja, auch da sind sie auf dem Weg, kann es leider nicht anders sagen. Also da hatten wir jetzt, das hat eine der guten Seiten der Pandemie, dass dadurch die Schließung eben auch Zeit bei den Bibliotheken war. Und das heißt, man konnte sich, wo der Wille da war, auch fortbilden. Wir hatten zusätzlich Fördermittel, also für unsere Stelle, die Hessische Fachstelle für öffentliche Bibliotheken, hatten wir Fördermittel vom Digitalministerium bekommen und konnten Digitalstrategien entwickeln, an denen sich die Bibliotheken beteiligt haben und sich so da in diesen Wandel quasi einfinden konnten. Das ist leider ein langsamer Prozess, weil auch da natürlich eine gewisse Finanzierung notwendig ist, aber es geht vorwärts in der Richtung.
Wenn wir über Digitalisierung sprechen, betrifft das dann die Ausleihformen oder betrifft das die Mitarbeiter?
Das, was ich zuerst angesprochen habe mit der Strategie, betrifft die Mitarbeitenden. Das andere, was die Ausleihformen angeht, wurde auch gefördert. Das sind eben digitale Angebote wie Lernhilfen, Datenbanken, Selbstlernkurse, die dann eben nicht in der Bibliothek ausgeliehen werden, sondern aus dem Netz gezogen werden, aber nur mit einem Bibliotheksausweis, der dann schon noch vorhanden sein muss, genutzt werden können.
Ich entnehme jetzt Ihren Worten, dass sich das Bibliothekswesen in Hessen, das öffentliche, im Wandel befindet, aber noch nicht dahin gekommen ist, wo es hinkommen will.
Ja, das kann man schon so sagen. Aber wie gesagt, wir sind auf dem Weg.
Alexander Butian war das, Leiter Hessische Fachstelle für öffentliche Bibliotheken. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte sehr gerne.
Seit Jahren schließen Kommunen in Hessen ihre Gemeindebüchereien als erstes, wenn es darum geht, Geld zu sparen. Dazu kommt noch der Personalmangel. Es ist ein Trend. In Hessen gibt es eine Reihe von Kommunen, in denen es anders läuft. Da haben sich Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden, um mit eigener Initiative, also auf Ehrenamtbasis, ihre Bücherei zu erhalten oder wieder aufzubauen. Im folgenden Beitrag erzählt Natascha Flaumbaum die Geschichten der Büchereien in Randstadt in der Wetterau und in Egelsbach bei Darmstadt. Dort gibt es Bibliotheken, die für den Ort mehr sind als nur Leseorte. Sie sind das kulturelle Zentrum.
Ich bin die Renate, ja. Ich bin Mädchen für alles. Ich bin 84. Ja.
Renate aus Randstadt ist eine von 13 Frauen, die seit 2022 im neuen Bürgerzentrum der Gemeinde Randstadt ehrenamtlich die Bücherei betreiben.
Also mal, ich gebe die Leute gern zu. Ich hatte schon 15 Jahre mal Bürgerhaus in Randstadt gemacht und 10 Jahre ein Geschäft, Lotto-Geschäft. Und da bin ich immer mit den Leuten gut. Und ich kann auch gut mit den Leuten umgehen. Weil in eine kleine Dörfer muss man die Leute ansprechen.
Wer denkt, ach ja, Renate, typisch Provinz mit Landfrauen, Basteln und Kuchenbacken und so, weit gefehlt. Renate und das Team der Bücherei Lesezeit führen die Bibliothek so professionell wie ein kleines Unternehmen. Mit wöchentlichen Lesungen für Erwachsene und Kinder, mit regelmäßigen Schulbesuchen und Kita-Führung. Das Lesezeit-Team konzentriert sich auf die Leseförderung, die in Schulen und Kitas sonst viel zu kurz käme. Randstadts Bürgermeisterin Cecilia Reichert-Dietzel sieht die enorme Leistung des Büchereiteams hier.
Wir mussten Haushaltseinsparungen machen und das ging eben nur, indem man sich entscheidet, entweder die Bücherei ganz zu schließen oder sie ehrenamtlich neu aufzustellen.
Weil in Randstadt das soziale und kulturelle Leben fast ausschließlich in Hand der Bürgerschaft liegt, sagt die Bürgermeisterin.
Dieses Miteinander hier, das Soziale, das ist schon ein ganz gewichtiger Punkt. Wir haben mit den Landfrauen hier auch basteln, mit den Kindern. Das heißt, wir sprechen ganz gezielt die Kinder, aber auch die Senioren an, damit die eben zusammenkommen.
Ja, genau darum haben sich die Randstädter ihre Bücherei auch nicht einfach so wegkürzen lassen. Mittlerweile ist der kleine, schmuck eingerichtete, lichtdurchflutete Raum mit über 2700 aktuellen Büchern ein Bildungszentrum rund ums Buch geworden. Der Altbestand wurde aussortiert. Für die ganz kleinen Literaturbegeisterten gibt es eine Reihe von Tonys. Das sind diese beliebten Hörbücher mit den Gummifiguren. Außerdem können Lesende über Wunschlisten kurzfristig ihr Lieblingsbuch bestellen. Näher dran am Publikum geht es kaum. Alles super schön also. Aber wirklich nur dank des Ehrenamtes.
Grundsätzlich ist es ganz schwer für kleine Kommunen, solche zusätzlichen freiwilligen Leistungen auch weiter anzubieten. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass Bildung keine freiwillige Leistung ist, sondern eigentlich eine Pflichtaufgabe eines Staates.
Bürgermeisterin Cecilia Reichert-Dietzel sieht, dass Büchereien in diesen Zeiten viel mehr sind als nur Bücherstuben. Wenn es gut läuft, dann entwickeln sich kleine Gemeindebüchereien in Händen von Ehrenamtlichen über Jahre zu Begegnungsstätten. Sie sind Aufenthaltsorte ohne Konsumzwang und Orte lebenslangen Lernens. Diese Erfahrung macht auch Steffen Wallach. Der Literaturwissenschaftler gehört zum Orga-Team der Bücherei in Egelsbach, die in einem alten Backsteinbau der alten Wilhelm-Leuschner-Schule von 1909 Platz gefunden hat.
Hier kann man sich echt wohlfühlen, wenn man ein bisschen ältere Gebäude mag. Teile hier des Hauses sind denkmalgeschützt, wie der Eingangsbereich. Also wenn man reinkommt, fühlt man sich manchmal so ein bisschen, als würde man eben in so eine alte Schule kommen. Und es hat gleich so einen gewissen, nicht nostalgischen Charme, aber es hat so was Warmes. Was Heimeliges.
Vor 10 Jahren haben die Bürger von Egelsbach für ihre Bücherei mächtig gekämpft. 2012 schloss die Gemeinde das Haus kurzerhand aufgrund zu hoher Kosten. Die Bürgerinitiative Freunde der Gemeindebücherei legte daraufhin schnell ein Konzept für eine neue Ausrichtung der Bücherei auf den Tisch. Weniger Bücher, dafür gut ausgewählte, dazu Lesungen für Erwachsene und Kinder und ein schönes Café mit selbstgebackenem Kuchen.
Was wir oft sehen, es kommen Schülerinnen oder Schüler hierher und machen bei uns die Hausaufgaben im Café. Das wird also sehr angenommen, auch als ein Ort, an dem man sowas machen kann.
Wallach hat ein Team von über 40 Ehrenamtlichen um sich. Auf deren Konto gehen Hunderte von freiwilligen Arbeitsstunden. Büchereien sind Kulturstätten, ja. Sie sind immer mehr Bildungsstätten und ergänzen sich mit Schulen und Kitas. Sie fördern Bildung und das, weil sie wollen, nicht weil sie müssen.
In Randstadt und Egelsbach hat das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger die örtlichen Bibliotheken gerettet. Natascha Flaumbaum berichtete. Bürgerengagement kann Bibliotheken sogar wieder zum Blühen bringen. Bereits vor der Pandemie waren nicht wenige Bibliotheken aber von Einsparungsmaßnahmen betroffen, so dass sie ihre Öffnungszeiten zum Teil reduzieren oder manchmal sogar eben, wie gesagt, ganz schließen mussten. Die Zahlen für Besucher und Ausleihe sind aber seit 2023 wieder im Steigen begriffen. Volker Heller ist der Vorsitzende des Deutschen Bibliothekenverbandes. Herr Heller, hat sich dieser Trend fortgesetzt?
Es ist schwierig, von einem bundeseinheitlichen Trend an der Stelle zu sprechen, weil wir gegenläufige Bewegungen sehen. Wir sehen, dass in einigen Regionen leider Bibliotheken weiter zur Einsparung in den öffentlichen Haushalten herangezogen werden und dass es dann schwierig wird, das Angebot aufrechtzuerhalten. Umgekehrt haben wir aber auch gesehen, gerade auch in der Folge von Corona, dass es Kommunen gegeben hat, die als Träger investiert haben in die Infrastruktur der öffentlichen Bibliotheken, weil sie erkannt haben, dass das gesellschaftlich wichtige Orte gerade auch in der Krise sind. Also man kann nicht ganz von einer einheitlichen Entwicklung da reden. Wir haben aktuell jetzt natürlich angesichts der Krise der öffentlichen Haushalte unter dem Einfluss des Ukraine-Krieges und anderer Entwicklungen eine Situation, dass die Bibliotheksetats eher stagnieren, in einigen Fällen auch sinken, aber im Großen stagnieren sie. Nur stagnieren bedeutet bei der Inflation und bei den Tarifabschlüssen, die im Moment laufen, de facto, dass es zu einem Abschmelzen der Etats in der Praxis kommt. Und das ist für die Bibliothek natürlich ein Problem.
Aktuell stehen die Bibliotheken ja vor wichtigen Herausforderungen. Eine ist ja die Frage der Sonntagsöffnung. Hat sich diesbezüglich irgendetwas getan? Ich frage das vor dem Hintergrund, weil Sonntagsöffnung von Bibliotheken, das war ja eines der Absichten der Ampelkoalition, dies zu ermöglichen. Hat sich da in der Hinsicht was getan?
Das ist ein sehr dickes Brett.
Dann also bohren Sie mal.
es steht im Koalitionsvertrag und ich selber bin jeden Monat bestimmt ein, zweimal im Bundestag und spreche mit Bundestagsabgeordneten der Koalitionsfraktionen und ich rede mit Ministerien und ich rede mir den Mund fusselig. Und ich habe viele Mitstreiterinnen, die sich auch den Mund fusselig reden. Zuletzt hat ja der Deutsche Städtetag, dessen Präsidium sogar, einen einstimmigen Beschluss gefasst, von der Bundesregierung endlich die Umsetzung des Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag zu verlangen, also die Sonntagsöffnung für die öffentlichen Bibliotheken zu ermöglichen. Allein, ich kann noch nicht sehen, dass ein Referentenentwurf für eine Gesetzesänderung auf dem Weg wäre. Also ich hoffe immer noch, dass es im Rahmen dieser Legislatur passiert. Und es wäre natürlich auch für die Bundesregierung mal eine Maßnahme, wo sie mit sehr einfachen Mitteln was für die Bürgerinnen im Land tun könnte, nämlich ihnen diesen Ort am Sonntag zur Verfügung zu stellen, ohne dass es die Bundesregierung selber Geld kosten wird. Also man kann ein solches Gesetz auch ohne Herrn Lindner beschließen, beziehungsweise dessen Geld. Aber wir müssen weiter, glaube ich, viel Lobbyarbeit machen. Es gibt eine starke Gegenbewegung auch aus Gewerkschaftskreisen gegen dieses Thema.
Aber das zweite wichtige Thema, das hängt eigentlich damit zusammen mit der Sonntagsöffnung. Es geht um Fachkräfte, die fehlen. Also selbst wenn die Bibliotheken sonntags öffnen würden, dafür gibt es kein Personal. Warum gelingt es nicht, diese Lücke zu schließen?
Ja, auch das kann man so pauschal, glaube ich, so nicht behaupten. Sondern auch hier haben wir eine vielschichtige Situation. Es gibt Bibliotheken, wo es schwierig ist, bibliotheksfachliches Personal zu gewinnen auf dem Markt. Das ist wie in allen Fachberufen, die wir in Deutschland, wo wir im Moment sehen können, dass die Zahl eben an Fachkräften sinkt. Gleichzeitig erleben wir aber auch eine hohe Attraktivität von Bibliotheksarbeit für Menschen, die gar nicht aus dieser Ausbildung kommen. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, wenn ich in meiner Bibliothek in Berlin manche Stellen ausschreibe und wir das öffnen für Menschen, also sogenannte Quereinsteiger, also die jetzt noch keine Bibliotheksausbildung haben, sondern irgendeine andere Ausbildung, aber Arbeit in der Bibliothek prinzipiell interessant und für sie sinnvoll empfinden, dann werden wir geflutet mit Bewerbungen. Also das ist für mich ein Zeichen, dass das Bild von Bibliothek in vielen Bereichen immer auch noch hochattraktiv ist und wenn man sich dann öffnet, eben auch für Menschen, die diese Ausbildung noch nicht haben, dann haben wir auch andere Chancen auf dem Markt.
In einem Strategiepapier von 2021 haben sich die öffentlichen Bibliotheken für eine stärkere Diversität ihrer Mitarbeiterinnen ausgesprochen. Wie weit sind Sie damit gekommen?
Auch das gehört mit in den Fragenkomplex der Quereinsteigermöglichkeiten. Wir stellen fest, dass in den Ausbildungsstudiengängen die Diversität noch nicht so hoch ist, wie sie in der deutschen Bevölkerung ist. Aber in dem Moment, wo wir uns eben öffnen für die Beschäftigung von Menschen, die noch keine Bibliotheksausbildung haben und dann sozusagen on the job bei uns trainiert werden auf den Beruf hin, da kriegen wir einen ganz anderen Spiegel der Gesellschaft dann in den Bewerbungen auch. Dann eine ganz andere Möglichkeit, das entsprechend in unserer Belegschaft abzubilden. Was auch wichtig ist, denn wir wollen natürlich, dass gerade auch im Publikumsservice unsere Besucherinnen auf Menschen treffen, die ihre Sprache sprechen und die sozusagen die Hintergründe der Bedürfnisse verstehen und so weiter. Da ist diese Vielfalt einfach enorm wichtig.
Das heißt, Sie sind auf dem besten Weg dahin oder verstehe ich jetzt diesen Prozess als ein unmittelbares Ziel, aber Sie befinden sich noch nicht so weit, wie Sie sein wollen?
Wir befinden uns bestimmt noch nicht so weit, wie wir gerne wären, aber wir sind auf einem Weg.
Bibliotheken sind ja heutzutage eher Begegnungsstätten, Eventorte, Veranstaltungsort. Wir haben auch zwei Beispiele aus Hessen in der Sendung gehabt. Bibliotheken, die von der Basis her betrieben werden, nicht von der Kommune, weil sie sonst geschlossen worden wären. Die Bibliotheken, die diese Transformation nicht mitmachen, sind ja eigentlich, sagen wir mal, nicht überlebensfähig und auch nicht zukunftsfähig. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Gibt es eigentlich genug Geld für diesen Umwandlungsprozess und gibt es auch das entsprechende Personal? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube, dass Bibliotheken ganz grundsätzlich ein hohes Potenzial haben, aus diesem Transformationsprozess erfolgreich hervorzugehen. Da bedarf es natürlich auch immer ein Stück weit an Lust und Neugierde des Personals auf diese Entwicklungen, an Kreativität, ungewöhnliche Wege und Lösungen zu gehen, auch wenn das Geld knapp ist, und an guten Kooperationspartnern, die einem helfen, die Bibliothek zu solchen Orten zu entwickeln. Ich glaube, dass das dann alles möglich ist, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig muss man natürlich immer sagen, jeden Euro, den eine Kommune nicht in eine Bibliothek investiert, verpasst sie eine Chance für die Zukunft damit. Also Bibliotheken sind wichtige Orte für die Gesellschaft, nicht nur was Bildung und Wissensaufbau angeht, sondern auch gerade was den Zusammenhalt in der Gesellschaft angeht. Und da haben die eine Chance wie kaum ein anderer Ort in den Städten und in den Gemeinden. Und das muss sich natürlich auch in der Investitionsbereitschaft der Kommunen niederschlagen.
Wobei wahrscheinlich größere Städte eher damit sympathisieren können als kleinere Kommunen.
In Teilen. Also auch da ist es wieder ein vielschichtiges Bild. Wir schreiben ja jedes Jahr den Wettbewerb aus zur Deutschen Bibliothek des Jahres. Und da gibt es sozusagen eine Preiskategorie, die insbesondere für Bibliotheken eher im ländlichen Raum und den kleinen Kommunen ist. Und was wir da an Bewerbungen kriegen, das strotzt vor pfiffigen Ideen, wie man diese Bibliotheken zu bürgerschaftlichen Zentren auch im ländlichen Raum machen kann, mit entsprechenden Partnern vor Ort und so. Da gibt es so tolle Entwicklungen und Ideen, die machen mich manchmal ganz sprachlos in dieser Jury vor Begeisterung, was da geschafft wird. Also es ist nicht so, dass es im ländlichen Raum nicht möglich wäre, die Bibliothek auf diese Art so zu betreiben.
Volker Heller war das Vorsitzende des Deutschen Bibliothekenverbandes zur Situation und Entwicklung im Bibliothekswesen in Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Soweit HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.